Die Presse.
Welcome zur Präsentation unseres Projekts What to do with the elder peoples. Sie sind zu viele, zu teuer, betreuungsintensiv. Natürlich hat die Medizin lebensverkürzende Maßnahmen, aber es wäre ökonomisch nicht sinnvoll. Richtig, wir sind immer noch die Gruppe mit der größten Kaufkraft und wir entscheiden die Wahlen. Ohne uns wären die Grünen vorn.
Mit seinem neuen Kabarettprogramm Gleich feiert Alfred Dorfer nicht nur sein 40. Bühnenjubiläum, sondern er nähert sich auch einem sensiblen Thema, dem Älterwerden. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Spitzen, wie wir sie gerade gehört haben, die sich auf die tagesaktuelle Politik beziehen, sind mittlerweile seltener in Alfred Dorfers Programmen geworden. Zu Gast bei meiner Kollegin Anna Wallner waren es dann doch die aktuellen Wirren der österreichischen Innenpolitik, die die beiden besonders interessiert haben. In dem Interview, das Sie nun gleich hören werden, erzählt Alfred Dorfer nicht nur darüber, wie sich sein Publikum über all die Jahre verändert hat. Er gibt auch Einblick in seine Karriere als Feigenblatt für den ORF, wie er selbst sagt, und er erklärt, warum gutes Kabarett nicht links sein muss. Und wieso er eigentlich keinen eigenen Podcast hat. Uns freut's, denn so war er hier bei uns zu Gast. Viel Spaß beim Zuhören.
Herr Dorfer, schön, dass Sie da sind.
Ja, freut mich. Grüße.
Ihr neues und achtes Solo-Kabarettprogramm Gleich hat ja jetzt gerade Premiere gehabt. Wie war die Premiere eigentlich?
Also das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, weil man zu Premierenzeiten ja immer sehr wahrnehmungseingeschränkt ist. Das heißt, man hat so den Tunnelblick und sieht Leute, kennt sie, weiß aber nicht genau, wie sie heißen. Also es ist so, dass man wirklich eher im Tunnel ist und daher ist man sehr konzentriert, dass man den Text nicht verhaut und dass man diese Linie findet und daher kann ich kaum sagen, wie es wirklich war. Die anderen, die da waren, haben gesagt, es war okay.
Dazu passt ja, finde ich, einer Ihrer Einstiegsszenen sozusagen mit diesem Smartphone-Licht im Publikum.
Ja.
Der hat mir besonders gut gefallen. Die Menschen, die glauben, man sieht sie nicht oder sieht ja nicht, wenn sie ihr Handy aufdrehen und dann ganz hinten immer einer ist, der es die ganze Zeit aufgedreht hat. Welche Publikumsmarotten sind Ihnen denn sonst noch so lästig bis lieb gewonnen?
Naja, das mit dem Handy ist so, dass offenbar Menschen, die im Dunkeln sitzen, glauben, man sieht sie nicht, wenn sie angestrahlt werden. Das ist so also ein Phänomen, die, glaube ich, es evolutionär bedingt ist. Also, wenn man sich im Wald oder im Bau versteckt hat, dann sieht man ja nicht. Aber prinzipiell ist es so, dass das Publikum noch, würde ich sagen, relativ konzentriert ist. Die Handymanie hat das schon ein bisschen untergraben, im Sinne von die Verwechslung zwischen Live-Erlebnis und Fernsehen. Also wo man dann ein bisschen rausgeht aufs Klo oder sich was zum Essen holt. Aber noch bin ich zufrieden.
Wobei ich ja mir eines gedacht habe, als ehemalige Feuilleton-Schreiberin, vielleicht sind das einfach alles Kritiker, die mitschreiben.
Mit dem Handy?
Ja, man kann ja heutzutage tippen.
Na, so viele Kritiker Notizen waren ja nicht da. Und aber in der Tat ist es lustig, weil die mitschreiben, waren früher immer in der ersten Reihe. Und zwar deswegen, weil das Licht dort am besten ist, weil das Abstrahlen des Bühnenlichts hier noch birgt. Aber jetzt verstecken sie sich auch weiter hinten und ich weiß nicht, wer da ist.
Es geht in dem Stück, das haben Sie ja schon in diversen Interviews, also auch für die nicht dort waren bis jetzt, ums Alter. Und Sie haben da sozusagen ein Szenario gebaut, über das wir dann vielleicht später noch genauer reden. Es geht auch ein bisschen um Ihr eigenes Alter. Also zumindest wird es hin und wieder mal erwähnt. Sie machen sich ein bisschen übers Altern und Altwerden lustig. Ich finde ja, wenn Sie nicht dazu sagen würden, dass Sie 63 sind, würde das eigentlich eh kaum jemand glauben und auch nicht wirklich thematisieren. Aber Sie haben sich entschieden, das Thema trotzdem zum Inhalt dieses Programms zu machen. Warum?
Ja, eigentlich nur als lose Form. Es geht nicht wirklich um die Probleme alter Männer, Gott sei Dank, oder alter Menschen, sondern es geht eigentlich ums Alte. Also um das Alte, das jetzt irgendwie sich überlebt, was verdämmert, weil wir an Zeitenwende leben. Und das war mir eigentlich wichtiger als die Nabelschau, ob ich jetzt kreuzweh habe beim Aufstehen oder so.
Das ist nur quasi die Garnitur, also wie sagt man, die hin und wieder.
Ja, der Rahmen.
Ja, der Rahmen, ja. Aber vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz den Rahmen, um den es geht. Es geht um eine Seniorengruppe, die Sie als Berater sozusagen. Also Gruppe ist fast schon ein bisschen zu wenig klar definiert, um so eine, wie haben Sie das beschrieben?
Es geht im Wesentlichen darum, dass man draufgekommen ist, dass die alten Menschen zu viel Geld kosten. Das heißt, dass sie zu betreuungsintensiv sind, zu große Wohnungen haben, allein und natürlich oft krank werden. Daher hat man sich überlegt, umbringen ist nicht sinnvoll, weil sie ja immer noch sehr kaufkräftig sind und auch die Wahlen entscheiden und zum Teil auch die klassischen Medien am Leben erhalten. Also war die Lösung, man siedelt sie aus, man siedelt sie an den Stadtrand und macht so ein kleines gallisches Dorf, wo nur ältere Menschen leben und da kann man sie sozusagen synergetisch betreuen und braucht weniger Personal. Das ist. Und darauf bin ich gekommen aus zwei Gründen, weil es gibt so einen schönen Film über eine Altenstadt in Florida, wo sehr viele Trump-Wähler zusammengefasst sind, aber wohlhabende. Und die zweite Geschichte ist, dass ich vor Jahren einmal an der Algarve aufgetreten bin, übers Goethe-Institut, und da gibt's ein sehr, sehr gut ausgestattetes Theater für die Klimaflüchtlinge, für die deutschen, deutschsprachigen Klimaflüchtlinge. Und ich bin dann auf die Bühne gegangen, und damals war ich ungefähr 50 und war der Jüngste. Und dieser Ghetto-Gedanken, auch wie auf der Costa Blanca, dass da Deutsche wohnen und nach 20 Jahren immer noch nicht mehr als Gracias sagen können, weil sie Spanisch einfach nicht brauchen, weil es deutsche Zeitungen gibt, weil es deutsches Bier gibt. Diese Art zu leben hat mich fasziniert.
Sie erwähnen aber auch, also Sie haben es gerade gesagt, die Alten sind teuer, sie haben aber eine große Kaufkraft, aber Sie erwähnen auch unter anderem, wenn es die Alten nicht gäbe, dann hätte Grün gewonnen, zum Beispiel bei der letzten Wahl.
Das gilt nicht mehr, weil mittlerweile wissen wir, dass die FPÖ sehr viel bei den Jungen gewonnen hat und bei den Frauen. Und das war noch, als ich in Deutschland, wo ich Premiere gehabt habe, stimmt es ja irgendwie.
Ja.
Wir werden sehen, ob es nächstes Jahr auch noch stimmt.
Das führt mich aber zu dem guten Punkt, den ich mir gedacht habe, bevor ich was wusste von Ihrem Programm und mich das erste Mal mit dem Interview, das wir führen, beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, das ist schon auch ein bisschen mutig, als österreichischer Kabarettist 3 Wochen nach einer Wahl ein neues Programm zu präsentieren, auch wenn es nicht vordergründig um Politik geht. Aber natürlich kommt die Politik auch immer wieder ein bisschen so subkutan mit. Weil muss man dann nicht irgendwie auch noch Gags umschreiben?
Also mutig ist es deswegen nicht, weil der Premierentermin schon feststand, bevor der Wahltermin. Das heißt, es ist zufälligerweise so zusammengefallen. Es hätte genauso sein können, dass die Wahl erst nach meiner Premiere ist. Und da ich ja Aktualität nicht einbaue, nicht mehr einbaue, so wie früher, muss man dann nicht sehr viel umschreiben, außer diese Bemerkung über die Grünen.
Okay. Jetzt haben Sie, wie wir Fans wissen, unter Schwarz-Blau 1 eine ORF-Satire-Talkshow am Donnerstagabend, den Donnerstag-Talk, moderiert, viele Jahre lang dann auch noch nach Schwarz-Blau 1. Könnten Sie sich sowas eigentlich wieder vorstellen?
Ich kann mir sowas immer gut vorstellen. Es war nur damals wirklich eine spezielle Situation, weil nämlich der ORF hatte damals den Ruf, berechtigterweise übrigens, ein Regierungsfunk zu sein. Das heißt, dass man sagt, der Molterer war damals sehr aktiv und auch der Westenthaler, wo man sagt, man beeinflusst einfach die Information im Öffentlich-Rechtlichen. Und um diesen Nimbus irgendwie ein bisschen abzuschütteln, hat man sich ein Feigenblatt geleistet und das war ich. Und der Auftrag damals hieß, alles gut, aber es muss ausgewogen sein. Und ausgewogene Satire heißt, alle kommen gleich dran. Und das ist für mich sowieso kein Problem, weil ich ja keiner Partei nahestehe und auch keiner Richtung nahestehe. Und insofern war das, glaube ich, so ein kurzer, wie heißt es so schön auf Neudeutsch, Slot, wo das möglich war.
Der dann gar nicht so kurz war, ne, eigentlich.
Ja, Lindner war ja dann weg und auch der Mück war weg, der und auch Molterer war dann bald einmal weg. Und dann kamen die kam, glaube ich, Gusenbauer als nächstes. Also das hat sich lang über verschiedene Perioden gezogen und ich glaube, um die Frage jetzt noch abzurunden, dass es jetzt nicht möglich ist, weil die Stimmung im Orf so ist, wie sie ist.
Und Sendungen wie zum Beispiel jetzt die Satire-Sendung von, jetzt hat man natürlich seinen Namen nicht ein.
Vom Klien.
Vom Klien, ja. Oder auch die Einstiegswitze von Willkommen in Österreich sind nicht vergleichbar mit so etwas.
Ich bin ja ab und zu beim Peter. Als Gast, aber allerdings in Verkleidung, in verschiedensten Rollen und das gefällt mir sehr gut. Und das Konzept damals war, was auch dem David Schalko geschuldet war und dem Kameramann, dass wir wollten mit hängenden Kameras arbeiten, das mit unbemannten oder unbefrauten Kameras. Das hatte den, weil das hat nie wer gemacht, von 13 Kameras. Und was wir nicht wussten, ist, dass auch hängende Kameras, wo niemand dran ist, eine leichte Bewegung haben. Weil im Audimax, in diesem Riesenraum, immer ein leichter Luftzug. beherrschen. Das heißt, du hast immer eine kleine Fahrt gehabt pro Kamera und das gegenzuschneiden war zwar schwierig, aber sehr interessant. Und der Reiz, glaube ich, von dieser Show war die absolute Mischung. Also dass so Leute wie Stermann Grissemann da waren oder Maschek oder der Lukas Resitalis, also völlig, völlig verschiedenste Stile unter einem Host subsumiert und das, glaube ich, war das Unik.
Mhm. Was ich mich oft frage und auch manchmal mit Freunden im Freundeskreis diskutiere, wieso gibt es eigentlich so wenig punziert rechte Kabarettisten?
Naja, das hängt, glaube ich, davon, also das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Es gab ja in der Geschichte immer rechte Kabarettisten. Das ist ja nicht so, dass es so etwas nie gab. Und der Spruch, gutes Kabarett ist links, stammt ja aus den 70er Jahren. Und zwar aus der Zeit, wo die SPD noch in Opposition war. Ab dem Zeitpunkt, wo dann die SPD regiert hat, wurde es für diese Kabarettisten schwieriger. Und sie mussten sich eine Ausrede einfallen lassen. Es ist zwar nicht besser geworden, aber die Idee stimmt, nur die Persönlichkeiten sind falsch. Weißt du, das ist Eskatologische, wo man sagt, man hat zwar eine Idee, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt, also muss man Ausreden finden, nicht? So wie es viele Maoisten gefunden haben, dass sie haben, das mit den Massenmorden hat nicht gestimmt, das ist westliche Propaganda gewesen. Und mittlerweile stimmt dieser Satz natürlich nicht mehr, ein gutes Kabarett ist links, weil sich diese Dichotomie aufgelöst hat zwischen links und rechts. Gott sei Dank, möchte ich sagen, weil das ja provinzielles Denken ist auf beiden Seiten und einfach nichts anderes über den Kontinent gebracht hat, außer Spaltung und Hader.
Und das soll das Kabarett nicht fortsetzen?
Es gibt natürlich immer noch linke, dezidiert linke Geschichten in Deutschland zum Beispiel. Das ist, wie soll ich sagen, ein Nischenkabarett, ein bisschen hängen geblieben auch in DDR-Zeiten, also geistig meine ich jetzt. Aber am Zahn der Zeit, also am Zug der Zeit ist es nicht.
Trotzdem ist es so, dass ich mir dann immer denke, so richtig erfolgreich geworden sind jetzt Kabarettisten sicher nicht, wenn sie sich offen für die AfD oder die FPÖ aussprechen und linkes Gedankengut völlig zerpflücken.
Naja,
außer im Bierzelt oder so natürlich. Oder auf Parteitagen von der FPÖ.
Also ich glaube, dass sich die beiden Extreme laut Hufeisen-Theorie natürlich gar nicht so unähnlich sind. Ich glaube, dass ein fanatischer Linker und ein fanatischer Rechter jetzt beides im Grunde mit Demokratie nichts zu tun haben, weil das nicht das Thema ist. Aber es waren auch nicht die erfolgreichsten, die eigentlich sich ganz klar vor den SPÖ oder KPÖ-Karren geworfen haben.
Das stimmt, parteipolitisch war es nie.
Weil das einfach, das willst du auch nicht sehen und nicht hören im Theater. Also die allermeisten wollen das nicht hören, weil Predigten gibt's in der Kirche.
Heißt das, dass die Mitte ins Kabarett geht? Die viel zitierte Mitte, die jetzt alle haben wollten, also nämlich auch also jetzt wirklich das Publikum gemeint?
Es kommt darauf an, wie viel Publikum du bündeln kannst pro Programm. Mein letztes Programm hatte 200.000 Live-Zuschauer, Zuschauerinnen, das ist schon sehr viel. Das heißt, du bist nicht im Verdacht, ein Nischenkasperl zu sein, sondern es ist relativ heterogen, auch altersmäßig. Also die ganz Jungen kommen natürlich nicht.
Was heißt das? Also was ist ganz jung? Bis zu wohin?
Die TikToker kommen nicht. Ja. Weil das ist eine andere Sehgewohnheit, das ist ein anderer Schmäh, das ist ein anderer Humor und es ist auch ein anderer Zulauf. Aber es ist gemischt, auch sozial gemischt und daher würde ich sagen, wenn Satire wirklich gut ist, dann hat es ja heterogenes Publikum.
Ich muss Sie natürlich auch fragen, weil Sie eben auch immer ein politischer Kopf waren und eben auch die Sendung gemacht haben, die wir besprochen haben. Wie haben denn Sie am Wahlsonntag, was war Ihr erster Gedanke? Am Wahlsonntag, dem 29. September.
Nach dem Ergebnis.
Ja,
oder in der Früh.
Nein, nach dem Ergebnis, als die erste Hochrechnung kam oder in den Tagen danach.
Also ich bin ja grundsätzlich, und das muss man sagen, ganz, ganz schlecht in Prophezeiungen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre die Hillary Clinton Präsidentin geworden und also immer falsch.
Mir auch. Das ist aber keine große Überraschung.
Gut, aber das ist ja wurscht.
Man soll nicht schätzen. Ja.
Also ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich habe da kein Gespür dafür. Und ich dachte mir eigentlich, durchs Hochwasser wird der Kanzler profitieren. Weil in diesem Land ja eine große Harmonie sucht, herrscht und zu Recht übrigens. Und man sagt, okay, man geht jetzt doch nicht zur FPÖ über. Aber dann ist es eben so passiert und das hat mich am allermeisten überrascht, dass der Abstand so groß ist. Und man muss ja das irgendwie kühl betrachten und ich glaube, wir alle haben unterschätzt, was da für ein Unzufriedenheitspotenzial herrscht.
Und jetzt ist halt der Wahl wenig passiert. Und man fragt sich, was kommt jetzt? Wie kommen wir da, wie geht's weiter?
Also das ist ja auch ein Skandal. Der Skandal heißt ja wirklich, dass diese Leute, die wir jetzt gewählt haben, immer noch glauben, sie wären nicht in unserem Sold. Sie arbeiten für sich selbst wie eine kleine Berufsgruppe oder Aufsichtsrat und stehen nicht im Dienste derer, die sie gewählt haben. Das ist ja mit ein Grund, warum Wahlen so ausgehen. Also diese vollkommene Abgehobenheit, Ignoranz und Dummheit unserer politischen Kaste.
Ja, wobei es gibt ja diese Diskussion, die wir übrigens in der Presse sogar auch hier im Raum neben dem Podcaststudio regelmäßig führen, bei diesem Wahlausgang, welche Mehrheit ist nun sozusagen die relevantere, wichtigere will ich gar nicht sagen, die 29%, die die FPÖ gewählt haben, oder, das wird ja diesmal besonders betont, die 71%, die sie nicht gewählt haben, und zwar teilweise auch wirklich nicht gewählt haben, weil die handelnden Personen in diesen Parteien gesagt haben, nicht mit Kickl. Also ich frage Sie jetzt, ist das eine zulässige Diskussion?
Nein, ist es nicht. Und das sage ich als jemand, der bekanntlicherweise der FPÖ nicht nahesteht und nie nahegestanden ist. Diese Argumentation, so und so viel Prozente haben wen nicht gewählt, ist uninteressant. Weil dann müsste man sagen, weiß ich nicht, 92% finden die Grünen gar nicht gut und daher kehren die auch nicht ins Parlament. Mhm. Und das ist zum ersten Mal aufgetaucht damals in Kärnten, als Haider Landeshauptmann wurde. Da wurde zum ersten Mal argumentiert wie, na ja, schon, aber 6% haben nicht. Und das ist ab dem Zeitpunkt wurscht, solange jemand nicht 50% hat, weil die Entscheidung, wie es weitergeht, liegt sowieso nicht in unseren Händen. Und daher sind diese Argumentationen ehrlich daneben.
Ja, und schüren vermutlich eben auch die Unzufriedenheit, von der Sie vorher gesprochen haben, von denen, die FPÖ am meisten, also mit 29% der Stimmen gewählt haben.
Schau, ich glaube, es gibt ein Potenzial von noch einmal 10% in diesem Land, die parteipolitisch nicht wahnsinnig angebunden sind, aber aus einem bestimmten Grund die FPÖ nicht wählen konnten. Erstens, weil sie mit dieser Rechtskacke nichts zu tun haben wollen oder weil sie traditionell damit nichts zu tun haben. Aber ich glaube, dass dieser Damm bricht. Und wenn man das, was sich ja jetzt anbahnt, nämlich diese Koalition der Verlierer, aufgeputzt mit einer Frau, hallihallo, dass wenn das kommt, stehen die Chancen auf Veränderung ganz, ganz schlecht. Erstens einmal ist ÖVP und SPÖ überhaupt nicht kompatibel mit dem, wie sie sich jetzt präsentieren. Und die Probleme sind riesig, und zwar wirklich riesig. Das wird immer runtergespielt, also Budget, Rezession kam auch kaum vor im Wahlkampf überraschenderweise. Sondern wir haben eher gesprochen über Ausländer oder über andere Sachen. Aber das wird es auf uns zukommen, weil die Realität schläft ja nicht. Und diese Dreierkoalition, siehe Deutschland, ist nicht imstande, das zu lösen.
Aber was wäre dann die Alternative?
Es gibt keine gute Alternative. Ernsthaft. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt das, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder sie sägen den Nehammer ab. Und dann kommt, was ist es dann? Blau-Schwarz 1. Weil Blau-Schwarz hatten wir ja noch nie. Wir hatten immer Schwarz-Blau.
Stimmt, genau. Richtig. Ja. Was aber auf jeden Fall in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass sich natürlich auch der Nationalrat aufgrund des Wahlergebnisses verändert hat. Und wir haben jetzt schon einen blauen Nationalratspräsidenten namens Walter Rosenkranz. Das ist, finde ich, jetzt auch ein Thema, das man diskutieren kann. Das ist auch etwas, woran man sich gewöhnen muss. Ich habe jetzt gerade gesagt, wir hatten noch nie Blau-Schwarz. Wir hatten auch noch nie einen ersten Nationalratspräsidenten, der blau ist.
Ja, also das ist, glaube ich, eine Usance, wie es so schön heißt. Und selbst die Frau Bures hat sich dafür ausgesprochen, diese Usancen beizubehalten. So wie der Präsident die stimmenstärkste Partei mit der Regierungsbildung beauftragt. Und es gab, glaube ich, einmal der Klima wurde ja damals beauftragt, 99, aber er ist gescheitert. Aus den bekannten Gründen. Und an das wird man sich gewöhnen müssen, weil das ist die Regel. Und ich glaube, Demokratie oder demokratische Reife heißt nicht, solange Wahlergebnisse mir gefallen, bin ich dabei, und wenn sie mir nicht gefallen, bin ich nicht dabei. Sondern wenn sie mir nicht gefallen, muss ich alles tun, damit sich das ändert.
Da komme ich zur letzten Frage der Nachwahlanalyse. Eine Alternative wäre ja einfach, wenn wirklich gar nichts Sinnvolles passiert, noch einmal zu wählen.
Siehe Kreisky 1971. Naja, Moment. Also
wobei, es stimmt eigentlich gar nicht. Es gibt auch noch, apropos Kreisky, fallen mir natürlich, weil Kreisky mir auch gleich eben Alleinregierung einfällt. Es gäbe auch, wer hat das jetzt vorgeschlagen? schwarz-pink als Minderheitsregierung und sich halt die Mehrheiten suchen für die einzelnen Themen. Das ist, glaube ich, ein Vorschlag von Franz Scheller und der Agenda Austria.
Ja, also ich halte solche Konstrukte wirklich für sehr reizvoll. Also wirklich, als Demokrat fände ich das, also beim Budget muss man sich halt die Unterstützung sichern von vornherein, aber wechselnde Mehrheiten mit einer guten Basis, also was schwarz-pink, was wäre das jetzt, das wären so 35, 40, 36. Ja. Ja. Aber die Gefahr, dass es dann italienische Verhältnisse gibt, ist relativ groß. Aber rein theoretisch oder romantisch gedacht, vom Demokratiegedanken, fände ich das sehr reizvoll.
Ja, und manche würden vielleicht sagen, ein bisschen Italien in Österreich.
Kann jetzt nicht
eher gar nicht, nicht auf Berlusconi-wise oder Meloni-wise gemeint, sondern eher grundsätzlich Italien. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Es gab im vergangenen Sommer eine Kontroverse in Österreich über eine Kabarettreihe in der Staatsoper, an der nur Männer teilgenommen haben, ja, also aufgetreten sind. Und die ist dann kurz einmal ein bisschen heftig geworden. Wie haben Sie denn das gefunden, dass man da große Kabarettisten einlädt, um die Bühne, um die Staatsoper im Sommer vollzukriegen, und das waren dann eben alles nur Männer. Wo man dazu sagen muss, es war auch eine Frau eingeladen, aber die hat dann irgendwie absagen müssen.
Prinzipiell habe ich dazu einen sentimentalen Zustand, weil ich meine Bühnenkarriere in der Staatsoper begonnen habe, als Sechsjähriger, als Statist.
Wirklich?
Ja. Und das, die durfte ich nicht fortsetzen, weil die Mutter war dagegen, weil der Nachhauseweg zu lang war und zu spät, wegen der Schule. Daher, und ich bin ja angefragt für heuer dort aufzutreten, werde es auch tun, eben aus diesem Grund. Und ich bin nicht involviert gewesen in diese Planung und rede nicht sehr gern über Dinge, wo ich nicht kompetent bin. Prinzipiell ist es, glaube ich, dieses Jahr besser oder das Verhältnis einfach ausgeglichener, was ich höre. Wissen du es nicht, weil ich plane ja das nicht. Und habe auch gehört, es war sehr kurzfristig, damals das zusammenzustellen. Und eben, es gab auch eine Absage.
Ich spreche jetzt eher so grundsätzlich auch an das Thema, dass es natürlich schon auffallend ist, dass die großen Kabarettnamen in Österreich immer noch mehrheitlich männlich sind. Also die großen Hallen füllen. Es gibt natürlich auch Frauen, aber man hat immer das Gefühl, Männer ziehen mehr. Ist das richtig oder stimmt das nicht?
Lustigerweise in Bayern, wo man sagt, die Bayern, die CSU, und ist das anders. In Bayern feuert man aus dem Stand 5 oder 6 Frauen ein, die die großen Hallen füllen. Mhm. Und zwar mehr als die Männer zum Teil. Ja. Und bei uns ist das, beginnt das jetzt mit Verzögerung, was ich übrigens großartig finde, weil ich das immer für ein Rätsel gehalten. Also wenn man mich fragen würde, warum ist es so, sage ich, ich weiß es nicht. Weil es wirklich ein Enigma ist. Wir sind wahrscheinlich, außer die Philharmoniker,
der männlichste Berufsstand.
Na, Feuerwehrleute, habe ich gehört, sind hauptsächlich Männer.
Selbst bei den Sängerknaben dürfen jetzt schon Frauen singen.
Es gibt sogar eine eigene Gruppe.
Ja.
Ja. Und das finde ich auch super. Ja. Nur, warum das hier so langsam nachrückt, ich habe keine Ahnung.
Na, vor allem, wenn man wirklich denken würde, dass sich die Bayern und die Österreicher gesellschaftlich in der, wie soll ich sagen, im Verhalten zu patriarchalen Strukturen ähneln.
Genau. Und wenn du sagst, 60% CSU war einmal und Strauß und bla bla bla. Und trotzdem hat sich da eine wirklich starke weibliche Szene entwickelt. Und bei uns, also man kann sagen, vielleicht hat der Strauß gefehlt, aber ist das erst langsam nachgerückt. Seltsamerweise.
Warum machen Sie eigentlich keinen Podcast?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute,
also Podcast, weil der Nia Varane hat einen gemacht, Rube und Schwarz machen einen.
Naja, die haben vielleicht mehr Zeit als ich. Also, aber es interessiert, ich habe das sowas wie, damals hieß es nicht Podcast, aber ich habe für den ORF im Kulturmontag so eine Reihe gemacht, die hieß Artgenossen. Das war eine halbe Stunde eben für den Kulturmontag mit einem sehr erweiterten Kulturbegriff, was die Gäste und Menschen betroffen hat, die ich eingeladen habe, nämlich Wissenschaftler, Kulturschaffende und zum Teil auch Leute aus dem Wirtschaftsleben. Und das war, die Idee damals war, ein Gespräch so abzufilmen und es nicht zu schneiden. Also so, als ob du am Nachbartisch sitzen würdest. Und das hat ein paar Jahre sehr gut funktioniert und das hat mir großen Spaß gemacht. Insofern wäre ein Podcast wahrscheinlich einmal eine feine Sache.
Sehr gut. Sie haben im Falter gesagt, dass der Gedanke an die Pension im Sinne von Ruhestand für Sie erschreckend ist.
Ja.
Frage ich mich zuerst, warum? Und zweitens, naja, aber ich glaube, Sie brauchen sich gar nicht so viel Sorgen machen, weil Ihr Berufsstand kann ja theoretisch so lange arbeiten, wie er kann.
Also
wie er selbst entscheidet.
Die Dirigenten und wir. Ne? Das ist so ein Beruf, der offenbar auch Methusalems noch auf die Bühne lässt.
Und ein paar und Journalisten, Kommentatorinnen.
Kommentatoren auch, ja. Viele. Ja, wirklich? Aha, ja, interessant.
Paul Lendweiß, 95, glaube ich, mittlerweile.
Ah. Und manche Sängerinnen. Ne? Und Sänger gibt's auch. Also Arik Brauer war 90. Mhm. Ne? Und so. Aber im Prinzip, mir ging's eher um die Tatsache, dass ich ja ein hobbyloser Mensch bin. Und das war immer so. Auch als Kind schon hatte ich kein Hobby. Ich habe Sport betrieben sehr viel und habe wahnsinnig viel gelesen. Aber nicht als Hobby, sondern weil ich das fast als Sucht empfunden habe, zu lesen. Und so hat sich das aufgebaut, dass ich jetzt bis 63 kein Hobby gefunden habe.
Aber ist nicht Lesen, auch wenn es trotzdem ein Hobby und auch Sport?
Ja, nein, Sport, also den Sport nicht damals betrieben, das geht nicht mehr so richtig, weil ich habe Fußball gespielt und Halbmarathon und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ne? Unter uns gesagt, es hat nie Spaß
gemacht. Ich wollte gerade sagen, wann hat es je Spaß gemacht?
Also das mit den Glückshormonen beim Laufen habe ich nie erlebt. Vielleicht bin ich auch falsch gelaufen. Und daher war lustigerweise immer mein Beruf mein Hobby. Ich bin sehr, sehr gerne auf die Bühne gegangen, jeden Tag. Also nicht jeden Tag, das ist der Blödsinn. Aber ich liebe diesen Beruf nach wie vor. Und daher ist es für mich eigentlich, solange ich mich bewegen kann, also die Motorik habe, dass es reicht oder dass ich das Erinnerungsvermögen noch habe, dass ich meinen Text merke. Und ganz noch wichtiger als das, es Leute gibt, die sich das geben wollen, dann werde ich das machen.
Das aktuelle Programm Gleich ist ja auch, so wie ich das verstanden habe, damit wird eigentlich auch das 40. Bühnenjubiläum gefeiert. Was war denn, rückblickend betrachtet, bis jetzt die beste Zeit in Ihrem Berufsleben?
Jetzt. Jetzt ist die beste Zeit. Und zwar, das ist relativ schnell erklärt. Am Anfang bist du ja jung und goschert, wie man so schön sagt, arrogant und du glaubst wirklich, dass das, was du machst, sehr gut ist. Und wenn du dir die Videos 10 Jahre später anschaust, weißt du, es war nicht sehr gut.
Das ist so ähnlich, wie wenn man sich die Texte anschaut, als Journalistin aus der Anfangszeit, als man begonnen hat.
Also so fängt es einmal an. Und was bei mir der Fall war, und das kann ich ja offen zugeben, ist bei anderen wahrscheinlich nicht der Fall, ich habe mich auch gefürchtet. Ich habe mich gefürchtet, auf die Bühne zu gehen, ich habe mich gefürchtet vor dem Publikum, ich habe mich gefürchtet vor fremden Menschen, die mich gar nicht mögen oder mich ablehnen. Und deswegen war die Anfangszeit schon mal nicht die beste Zeit. Dann war es langsam so, dass es bergauf gegangen ist und dann kam das Kind. Und ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind hast, kriegst du mit diesem Beruf Existenzängste. Weil ich ja keine Fixanstellung hatte und ich nie in einem Ensemble war und ich nie, also Krankengeld, Urlaubsgeld, 13., 14., selbstständiger Kasperl, kriegst du das alles nicht. Das heißt, du kriegst nur Geld, wenn du auftrittst. Und plötzlich hat sich der Gedanke ins Gehirn gegraben, was ist? Mein Sohn ist 2, ist 3, ist 4, wann mich keiner mehr sehen möchte. Oder ich brich mir den Fuß. Oder und kann wochenlang nicht. Und so.
Hat also, damals dann die Zeit begonnen, wo Sie dann im Fernsehen viel gemacht haben auch? Also Filme?
Das war genau, also Indien war, da war der Bub 3. Hm. Ja. Aber Indien, also diese Kinogeschichten sind ja keine Garantie. Weil das, du wirst verpflichtet für einen Film und dann brauchst du wieder jemanden, der dich noch einmal, also so. Da ist die Bühne schon besser, weil du dein eigener Gestalter bist. Dann war die Existenzangst nicht mehr so da, weil man dachte, okay, jetzt hat es 10 Jahre funktioniert oder 15 Jahre, der Bub wird größer und ich kann ja was anderes anmachen, um ihn durchzubringen und irgendwann wird er doch eigenes Geld verdienen. Und dann kommt die Phase, wo du, also ich rede jetzt nur von mir ganz persönlich, wo du in diesem 45-Jahr-Loch bist, wo du da denkst, ich habe das jetzt schon so lange gemacht, was soll ich jetzt machen? Ich wiederhole mich, aber wo sind die Alternativen? Ne? Also, wo du durch dieses dunkle Tal gehst, durch dieses dürre dunkle Tal und diese Phase der Orientierungslosigkeit hast und in der Zeit habe ich auch lange nichts Neues gemacht.
Aber haben Sie jetzt gesagt, 45er Jahr Loch, ja, also auch wirklich mit dem Jahr,
ja, 45 verbunden. 46, ja, ja. So, ne? Also die Mit-40er Männer-Problematik, glaube ich, ist es. Ne? Und dann löst sich dieser Knoten ohne Zutun, oder hat sich bei mir ohne Zutun gelöst. Und plötzlich gibt's neue Perspektiven. Plötzlich schöpfst du neue Energien, hast die Existenzangst fürs Kind nicht mehr, fürchtest dich auch nicht mehr vor dem Publikum und daher ist diese Phase genial. Der Herbst der Satire.
In diesem Sinn danke ich Ihnen herzlich, dass Sie heute zu mir gekommen sind und dass wir geplaudert haben, ja, und wünsche alles Gute für das neue Programm.
Auch Ihnen alles Gute.
Ja, mir bleibt jetzt nichts mehr übrig, als Ihnen im Namen des gesamten Podcast-Teams ein schönes, langes Wochenende zu wünschen. Vielleicht lösen sich ja dadurch auch bei Ihnen etwaige Knoten, ganz ohne Zutun. Alfred Dorfer können Sie mit Gleich, seinem neuen Programm, aktuell bzw. demnächst in Wien, Graz, Linz und Innsbruck sehen. Alle Spieltermine dazu finden Sie auf www.dorfer.at. Wir melden uns dann kommende Woche wieder zurück. Da werden wir Sie rund um die anstehenden Wahlen in den USA mit Interviews, Analysen und Einschätzungen auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal.